Ja, liebe Geschwister, liebe Versammelten, ich bin Gott sehr dankbar und freue mich, euch alle ganz herzlich meinerseits begrüßen zu können und wünsche, dass der Herr uns in seiner Gegenwart durch sein Wort wieder reich segnen möchte. Ich möchte gleich an dieser Stelle zu Beginn auch herzliche Grüße von uns aus der Gemeinde aus Eppingen euch weitergeben. Ja, ihr Lieben, ich bin eben reingekommen und mein Blick fiel auf dieses Plakat hier, auf diese Aufschrift. Es ist eine wunderbare Aufschrift, die euch jedes Mal vor Augen steht, wenn ihr zusammenkommt hier im Haus Gottes. Und wisst ihr, diese Aussage, diese Redewendung, die ist an eine Person gewendet. An den Herr. Und sie bestätigt die Aussage, dass ihr die Städte seines Hauses lieb habt. Und ich wünschte, dass es bei uns allen der Fall ist, und zwar von ganzem Herzen. Ich möchte heute genau unsere Aufmerksamkeit genau in diese Richtung lenken, nämlich auf unsere Liebe zu dem Haus Gottes. Lasst uns als Grundtext einen Abschnitt lesen, und den finden wir in 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 14 und 15. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 14 und 15. Und hier heißt es: Solches schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. So ich aber verzöge, dass du wissest, wie du wandeln sollst in dem Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Geschwister, wie viele Segnungen haben wir, weil wir eine Gemeinde haben? Stellen wir uns mal die Situation vor. Es würde die Gemeinde nicht geben. Die Gemeinde würde es auf dieser Erde, in dieser Welt nicht geben. Es würde keine Ortsgemeinde geben, wo wir zusammenkommen können und Gemeinschaft pflegen und Gottes Wort hören. Wie würde dann unser Leben aussehen? Wie würde unser Sonntag aussehen? Ich glaube, wir würden aufstehen, wir würden vielleicht gemeinsam frühstücken, und dann würde so jeder seinen eigenen Bedürfnissen und seinen Pflichten und Aufgaben nachkommen. Wäre das nicht ein trauriger Sonntag, der eigentlich nur unseren eigenen Wünschen, Verlangen und Begierden gewidmet ist? Und wie anders wäre es, als dass wir in das Haus des Herrn kommen, Gottes Wort hören, gespeist, gesättigt werden, Energie tanken für unser geistliches Leben und die Ausrichtung auf das Ziel bekommen, mit der Ermutigung, auf dieses Ziel zuzueilen. Es wäre ein Leben, es wäre ein Tag, der sich nicht unterscheidet von den anderen Tagen. Aber Gott sei Dank, wir haben die Gemeinde. Und ich hoffe, keiner von den Kindern Gottes wünscht es sich, ein Leben zu führen, ohne die Gemeinde zu haben. Ihr Lieben, die Gemeinde ist der größte Segen, den wir Kinder Gottes in dieser Welt haben dürfen. Es ist die höchste Institution, die Gott hier in dieser Welt eingerichtet hat. Um diese Gemeinde den Kindern Gottes zu schenken, wodurch sie wiederum erbaut und gestärkt werden.
Es ist etwas, das den höchsten Rang in dieser Welt für uns Menschen, die wir Gott dienen, einnimmt. Warum? Ihr Lieben, weil Jesus sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. Er starb nicht dafür, dass wir es hier in dieser Welt super gut haben, dass wir es uns hier wohlhabend einrichten, dass wir vieles besitzen und dass wir gut leben können. Nicht das war das Ziel. Er starb für seine Gemeinde. Und deswegen ist die Gemeinde das höchste Gut, die höchste Instanz der Einrichtung, die Gott uns hier in dieser Welt gegeben hat. Wisst ihr, die Gemeinde ist wie diese Institution, zu der jeder hineilt und dort bekommt, was er so nötig hat. Der eine hat Hunger, geistlich gesehen, und er bekommt Speise. Der andere ist durstig und er wird getränkt. Der eine ist krank und wird geheilt. Der dritte braucht Ermutigung, weil er am Boden ist, und er bekommt Trost. Der vierte bedarf einer Anweisung und er bekommt Ausrichtung. Der fünfte hat vergessen, wie es ist, dankbar zu sein, und er wird ermutigt in der Dankbarkeit. Das haben wir in der Gemeinde, ihr Lieben. Wisst ihr, vor einigen Jahren strandete ein mit Material beladener Schiff an der Insel Borkum. Dieses Schiff war motorbetrieben und war beladen voll mit Materialien für den Ausbau der Promenade dort. Aber es erreichte nicht das Ziel und es strandete und steckte irgendwie fest. Wertvolle Materialien waren von heute auf morgen plötzlich wertlos. Es ging nur noch darum, das Schiff zu bergen, weil es sich selbst nicht helfen konnte. So ist es mit Menschen in dieser Welt. Die wertvollsten Gaben und Talente, sie sind nichts, wenn ein Mensch strandet und feststeckt. Er braucht Hilfe für sein Leben. Und hier findet er das. In seiner Gemeinde. Weil dort Jesus ist, der jedem helfen kann. Er lebt unter den Kindern Gottes in seiner Gemeinde. Und deswegen schrieb Paulus auch im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 14 und 15, solches schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Soll ich aber verzöge, dass du wissest, wie du wandeln sollst in dem Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, eine Grundfeste der Wahrheit und ein Pfeiler. Bezug nehmend darauf möchte ich heute über das Thema sprechen, die Gemeinde, unser geistliches Haus. Schaut mal, ihr Lieben, grundsätzlich ist dieser Abschnitt das Schlüsselwort für die Briefe an Timotheus und Titus, die als Hirtenbriefe bezeichnet werden und überwiegend an die Gemeindevorsteher ausgerichtet sind. Und dieses Schlüsselwort zeigt das Ziel, das Paulus mit diesen Briefen erreichen wollte. So ich verzöge, dass du wissest, wie du wandeln sollst in dem Hause Gottes, das ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit ist. Lasst uns einige wichtige und wesentliche Momente aus diesem Zusammenhang hier betrachten. Einige Details, auf die wir eingehen wollen. Erstens, ihr Lieben, hier wird gezeigt, dass die Gemeinde das Haus Gottes ist. Das Haus Gottes ist, wo Gott wohnt. Im Alten Testament wissen wir, war der Tempel das Haus Gottes. Und als Salomo den ersten Tempel in Jerusalem fertiggestellt hat, gab es einen besonderen Zeitpunkt, wo der Tempel Gott übergeben und eingeweiht und geheiligt worden ist. An diesem Tag wurde eine übermäßige Menge an Opfertieren gebracht. Und unzählige Menge an Gebeten stieg zu Gott empor. Auch Salomo betete. Und als Salomo betete, erschien die Herrlichkeit Gottes auf eine übernatürliche Art und nahm den Tempel ein. Und Gott bezeugte damit, dass er ab jetzt an diesem besonderen Ort anwesend sein wird und dort wohnen wird. Und dann lesen wir, dass eine Menge Verheißungen, alttestamentlichen Verheißungen, mit dem Tempel als Wohnort Gottes verbunden war. Das heißt, dass ein Mensch, der zum Beispiel verreist war oder irgendwo in Gefangenschaft war oder von der Heimat verschleppt worden ist, vertrieben, und wenn er betete, sollte er sein Angesicht ausrichten dorthin, wo dieser Tempel stand und Gott wohnte. Das beste Beispiel dazu ist Daniel. Als er in der babylonischen Gefangenschaft ist, er geht nach oben ins Dach und er öffnet das Fenster, das in Richtung Jerusalem zeigt. Und er betet zu Gott in der Ferne, gerichtet sein Angesicht nach Jerusalem, dort, wo Gott wohnt. Mit dem Tempel in Jerusalem waren somit viele alttestamentliche Verheißungen verbunden. Und Gott hat bezeugt, dass sogar ein Fremdling, der betet und dieses beachtet, erhört wird. Und, ihr Lieben, diese Zeit, sie ging zu einem gewissen Zeitpunkt zu Ende. Kurz bevor das irdische Leben des Herrn Jesus hier in dieser Welt zu Ende ging. Kurz bevor er gekreuzigt wurde, hat man seinen Blick nochmal auf den wunderbaren Tempel gelenkt und man sagte ihm, siehe, welch ein Tempel, welch ein Gebäude ist das. Und Jesus sagte unter Tränen, Matthäus 23, Vers 38, siehe, euer Haus soll euch wüst bleiben. Das heißt, ab diesem Moment hörte Gott auf zu wohnen an einem bestimmten geografisch gebundenen Ort oder an einer Stelle. In diesem Fall im Tempel in Jerusalem. Und Paulus zeigt uns in diesem Zusammenhang, in diesem Abschnitt, wo Gott jetzt wohnt. Gott wohnt nämlich in seiner Gemeinde. Das heißt, Gott ist nicht an einen bestimmten geografischen Punkt oder Ort gebunden, sondern Gott wohnt in seiner Gemeinde. Und wir wissen, dass seine Gemeinde nicht irgendein Tempel, nicht irgendein Gebäude, nicht irgendein Gemeindehaus oder irgendein irdischer Bau ist. Seine Gemeinde bilden Menschen. Menschen, die wiedergeboren sind. Menschen, die Jesus Christus als ihren persönlichen Retter und Erlöser angenommen haben. Und ihm in ihr Herz eingelassen haben. Menschen, die geheiligt sind, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben und Gott geweiht haben. Und Gott wohnt in dieser Gesellschaft seiner Kinder. In den Herzen der einzelnen Kinder Gottes. die gemeinsam, zusammengesehen, seine Gemeinde global oder wir sagen universell hier in dieser Welt darstellen. Und dann lesen wir, dass Jesus sagt, dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Und das bedeutet wiederum, dass aus dieser globalen, universellen Gemeinde Menschen sich an einem Ort versammeln, wie heute, hier und jetzt, die eine Ortsgemeinde bilden. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Verstehen wir? Ihr Lieben, das ist nicht irgendeine Aussage oder irgendeine Annahme, irgendeine Vorstellung, irgendein Mythos. Nein, ihr Lieben, das ist Realität. Gott wohnt in den Herzen seiner Kinder. Weil wir ein Tempel Gottes sind. Und dort, wo Kinder Gottes sich versammeln, in einer Ortsgemeinde zusammenkommen, um Gott anzubeten, in seinem Namen, da ist er unter ihnen. Da ist er unter ihnen. Er wohnt auch in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, die örtlich sich versammeln, um Gottes Wort zu hören. Wie können wir den Herrn Jesus erkennen, dass er unter uns ist? Wir können ihn zwar nicht mit unseren Augen heute sehen, jedoch weil wir heute in seinem Namen versammelt sind, weil wir ihn mit eingeladen haben, sagt er, da bin ich unter ihnen. Er ist da, wo Kinder Gottes in seinem Namen versammelt sind. Und wie oft sehen wir seine Wirkung, seine Anwesenheit. Wenn wir zum Beispiel angesprochen werden durch eine Predigt, es trifft uns. Und wer wirkt es? Er. Wie oft sehen wir seine Wirkung, wenn jemand sich bekehrt, sein Herz für Jesus öffnet. Wer wirkt es? Der Heilige Geist, er ist unter uns. Wie oft sehen wir das in einem bewegenden Zeugnis, das jemand auf dem Herzen hat, um die Kinder Gottes zu erbauen und zu ermutigen, weil er eine Erfahrung mit Gott gemacht hat. Wer wirkt das? Weil er unter uns ist, wirkt er es. Wie oft regt uns der Heilige Geist, der unter uns ist, Jesus, der unter uns ist, uns dazu an, in einem Gebet uns öffentlich mit Danksagung zu beteiligen. Wer ist es? Der Heilige Geist, der unter uns ist. Und wie oft merken wir die Auswirkung seiner Gegenwart in einer Predigt. Das ist die Wirkung des Herrn Jesus, der gegenwärtig unter seinen Kindern wohnt. Somit haben wir als erstes gesehen, die Gemeinde ist das Haus Gottes, wo Gott wohnt. Als zweites lesen wir hier, die Gemeinde ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde wird mit einem Pfeiler verglichen. Es ist eine tragende Säule, welche die statische Last eines Gebäudes abfängt. Manche Übersetzungen sagen hier zu dieser Aussage, eine unerschütterliche Säule ist die Gemeinde. Eine Säule ist in etwa das Gleiche wie ein Pfeiler, der die statische Last eines Gebäudes trägt. Jedoch lenkt uns dieser Begriff Säule auf einen weiteren Gedanken. Nämlich, wir erinnern uns doch an das Wort Wolkensäule und Feuersäule zu der Zeit, als das alttestamentliche Volk aus Ägypten rausgeführt worden sind. Können wir uns das vorstellen? welche Bedeutung die Wolkensäule und die Feuersäule hatte. Schaut mal, dort in dieser Wüste gab es keine Straßen, es gab keine Wege, es gab keine Pfade, denen man irgendwie folgen konnte. Es gab auch keine Karte, es gab auch kein konkretes angezeigtes Ziel. Und es gab auch keine Wegbeschreibung, geschweige von einer Navigation oder einem System, das dich dorthin führt, wo du hin willst. Und eine Menge gehen zum ersten Mal durch diese gefährlichen Orte, die zum Teil schrecklich sind, wo Skorpione und Schlange wohnen und leben und verschiedenstes Ungeziefer. Es gab nichts, zum Teil kein Wasser, keinen Schatten, keinen Baum, keine Pflanze, Wüste. Und dann lesen wir, tagsüber führte sie eine Wolkensäule, die sichtbar vor ihnen herzog, und nachts eine Feuersäule, die wiederum sichtbar vor ihnen herzog. Und jetzt verstehen wir, welch eine bedeutende Rolle die Säule im Leben dieser Menschen spielte. Ihr Lieben, für den heutigen Tag spielt diese Rolle der tragenden Säule, führenden Säule, die Gemeinde in dieser Welt. Natürlich ist heute nicht jeder bereit, leider, dieser Säule der Gemeinde zu folgen. Und wir merken, dass die Stimme der Gemeinde in unserer Zeit zum größten Teil oder zum Teil auch abnimmt. Die leider verliert es manchmal an Bedeutung. Manchmal durch solche primitive, gute Einrichtungen, die auf einer Seite sehr, sehr gut sind, wie Online-Gottesdienste oder sonst Übertragungen oder Möglichkeiten, etwas nachzuhören oder sonst irgendwas. Und manche Menschen wagen es sich zu sagen, ach weißt du, bevor ich in die Gemeinde gehe, dann schalte ich mir lieber zu dem Zeitpunkt, wenn es mir gut tut. Den Prediger, der mir gut tut. Und die Predigt mit dem Thema, die mir gut tut, an und höre es. Ist ja vollkommen legitim, gut und richtig. Aber dadurch oder das alles ersetzt in keinstem Fall die Gemeinde, oder Geschwister? Dennoch ist die Gemeinde in der heutigen Zeit die Grundfeste der Wahrheit. Diese führende Säule, die sichtbar vor uns herzieht und uns den Weg zum Ziel zeigt. Sie ist der Pfeiler, die Säule, die in dieser Welt trägt den Bau Gottes, die Gemeinde. Geschwister, Gott setzt uns bewusst auf unseren Arbeitsplatz, in unsere Lebensumgebung dafür ein, dass wir solche Pfeiler und Säulen der Wahrheit sind, durch die die Welt zum Ziel geführt werden kann. Und dass durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch unseren Fleiß, durch unsere Aufrichtigkeit, durch unser Handeln, durch unser Leben, durch unser Aussehen und Reden, die Menschen sollen zum Ziel, an das Ziel geführt werden, damit sie nicht irgendwo stranden und festfahren, sondern dass ihnen geholfen werden kann. Dort, wo die Hilfe vorhanden ist, wo Jesus selbst lebt, wo Jesus vorhanden ist. Somit ist jeder Gläubige ein kleiner Teil seiner Gemeinde. Dass die Grundfeste und die Säule der Wahrheit in dieser Welt darstellt. Welch wunderbare Wahrheiten, die uns hier vor Augen geführt werden. Und drittens, weiter lesen wir, dass die Gemeinde eine Grundfeste der Wahrheit ist. Die Gemeinde ist auch die Grundfeste der Wahrheit. Es ist da, wo Gott wohnt, das Haus Gottes. Es ist aber auch ein Pfeiler, eine Säule, die uns den Weg zeigt, auf der alles sich absetzt, stützt, weil Christus den Bau trägt. Und es ist auch eine Grundfeste der Wahrheit, das sagt uns hier dieser Text. Das heißt, in der Gemeinde wird grundlegend die biblische Klarheit und die Wahrheit zum Ausdruck gebracht, gepredigt, als das Fundament der Lehre der Verkündigung. Die Lehre der Gemeinde, sie basiert auf dem Grund der Apostel und Propheten, auf Jesus Christus, der als Fundament und Eckstein gesetzt worden ist. Lasst uns noch in diesem Zusammenhang, zu diesem dritten Punkt, einfach mal betrachten, worin beweist sich die Gemeinde als Grundfeste der Wahrheit. Erstens, in der Gemeinde, ihr Lieben, werden Kinder Gottes erbaut. In der Gemeinde werden Kinder Gottes erbaut. Der größte Vorteil der Kinder Gottes ist darin, dass wir Jesus Christus haben. Er ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, der aber zum Eckstein, zum köstlichen Eckstein gewählt worden ist. Das müssen wir uns mal vorstellen. Die Bauleute, die sich eigentlich im Bau auskennen, die alttestamentliche religiöse Führer, die sich im Bau auskennen, die genauestens wissen, was und wie der Bau gemacht, erstellt werden muss, die verwerfen den Eckstein, der aber zum Grundstein des neutestamentlichen Volkes Gottes wird, auf dem der ganze Bau ineinander zusammengefügt wächst. Und er ist auch derjenige, der seine Gemeinde baut. Und wie baut er sie? 1. Petrus 2, Vers 5. Und auch ihr als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zum heiligen Priestertum, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Sehen wir, Gott baut uns seine Gemeinde durch Bausteine. Und uns als Bausteine bearbeitet er, macht uns fähig, damit wir einsatzbereit sind für den Zweck und an die Stelle, wo Gott es vorgesehen hat. Deswegen arbeitet er an uns persönlich. Er beschleift uns, er bearbeitet uns, er formt uns, er gibt uns bestimmte Aussehenskonturen. Er macht uns fähig, damit wir die Lücke in seinem Bau füllen, die er für richtig hält. Und wo er uns einsetzen kann, damit die Gaben, mit denen er uns ausgebildet hat, zu seiner Ehre wiederum in seinem Bau eingefügt werden können, ungebraucht. Und durch Jesus Christus wird uns die Möglichkeit gegeben, dass wir Menschen erbaut werden können, wie ich eben gesagt habe. Epheser 4, lasst uns das aufschlagen und lesen, Epheser 4, Vers 11 bis 14. Schaut mal, was für ein herrlicher Bau das ist, wie Gott arbeitet. Welche Mittel, welche Methoden er gebraucht, damit seine Gemeinde gebaut werden kann. Und hier heißt es so: Und er, also Jesus, hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern. Warum das? Vers 12. Dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib Christi erbaut werde. Und mit welchem Zweck, ihr Lieben? Bis dass ihr alle hinankommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi. Auf dass wir nicht mehr Kinder sein und uns bewegen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei, damit sie uns erschleichen, um uns zu verführen. Gott erbaut sein Volk, dass wir vollkommen oder hinkommen dass wir hinkommen zu einerlei Glauben, zu einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, nicht mehr ein Kind, das sich wiegen und bewegen lässt, sondern ein vollkommener Mann, der in der Fähigkeit steht, männlich zu leben und zu handeln, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi. Und Epheser 2, Vers 19 bis 22, da lesen wir: Und ihr seid nicht mehr länger Gäste und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in den Gott durch seinen Geist wohnt. Welche wunderbare Aussage. Wir sehen, dass wir in der Gemeinde, wir werden erbaut. Und dieses Wort Gottes, das uns verkündigt wird, das wird vom Heiligen Geist überwacht. Es wird lebendig gemacht. Und es ist fähig, in das Innerste des menschlichen Herzens durchzudringen und den Mensch zu verändern, ihm auszurichten. Und es berührt ihn und zeigt ihm genau da drauf, wo es bei ihm genau nötig ist. Und wisst ihr, jemand sagte so: Gottes Wort, die edle Gabe, dieses Gut erhalte mir. Mir geht es nicht um 1000 Gaben, sondern um dein Wort zu tun. Und wie gut haben wir es als Kinder Gottes. Jedes Mal, wenn wir in die Gemeinde kommen, ihr Lieben, wird ein Tisch mit köstlicher Speise bereitet, vor dem wir uns nähren, Speisen sättigen können, von dem wir schöpfen und für unser geistliches Leben Segen empfangen können. Hier dürfen wir als Kinder Gottes gemeinsam Gottes Wort betrachten und dadurch gespeist werden. Gott sorgt dafür, dass jeder etwas bekommt. Der Durstige, wie ich schon gesagt habe, wird getränkt, der Hungrige gespeist, der Entmutigte ermutigt, der Bedürftige beschenkt. Jeder bekommt das Nötige, weil der Heilige Geist es schafft. Kein Mensch dieser Welt würde es schaffen, in einer Menge von vielen Menschen jedem das Nötige zu geben. Aber der Heilige Geist schafft es, sein Wort so zu gestalten und so zu gebrauchen, dass jeder in seinem Bedürfnis gestillt werden kann. Das ist das Wunderbare. Wir dürfen auch gemeinsam singen und durch Gottes Wort oder Gott in seinem Wesen durch die Lieder verherrlichen. Wir können gemeinsam beten und alle unsere Anliegen mit Danksagung vor unseren Gott kundtun, alle unsere Gaben einsetzen, ihm verherrlichen. Wir können Gemeinschaft haben, wir können Gemeinschaft mit Kindern Gottes und mit ihm pflegen. Wir können wirken und arbeiten und die Gaben und Talente, mit denen wir beschenkt worden sind, zu seiner Ehre einsetzen. Das alles erbaut die Kinder Gottes, die seine Gemeinde, die Grundfeste der Wahrheit hier bilden. Zweitens, ihr Lieben, in der Gemeinde werden Kinder Gottes auch ermahnt. Also wir werden nicht nur erbaut, sondern wir werden auch ermahnt. Und ermahnt hat sehr oft etwas mit Warnungen, Wahrnehmen der bestimmten Warnungen zu tun. Auch dafür sorgt Gott durch den Heiligen Geist, dass wir als seine Kinder ermahnt werden. Mitten unter guten Umständen des Lebens gibt Gott uns immer wieder bestimmte Warnungen. Ich glaube, wir alle haben das schon erlebt, oder die meisten wahrscheinlich. Wisst ihr, der Flieger steht da, die Passagiere steigen ein, das Gepäck wird oben verstaut, die Gepäckklappen zugemacht, die meisten nehmen Plätze ein, schnallen sich an, setzen sich hin, der eine holt sich Kopfhörer raus und zieht die an, um das zu hören, was er gerne möchte. Der andere holt sich ein Buch raus, der dritte liest die Bordkarte dort, der vierte vertieft sich in irgendein Gespräch oder holt sich da ein Tablet raus, um im Tablet etwas machen zu können. Und dann plötzlich eine Unterbrechung durch Sicherheitshinweise. Zwei Stewardessen stellen sich in den Gang und beginnen die Sicherheitsvorkehrungen zu erklären. Wenn der Druck in der Kabine absinkt, fallen Masken über euch runter, die müsst ihr euch anziehen, ihr müsst den Dings ziehen da und schaut, dass ihr zunächst euch bedient, dann eure Kinder. Und wisst ihr, was passiert? 99% der Menschen hören nicht drauf. Warum? Aus zwei Gründen. Entweder ist es uns komplett unwesentlich und unwichtig, weil wir eingestellt sind auf den Urlaub oder auf die Geschäftsreise oder sonst etwas. Uns interessiert das in diesem Moment nicht. Wir haben Beschäftigung mit Kopfhörer, Buch oder sonst was. Oder wir können es uns nicht vorstellen, dass während dem Flug etwas passiert. Und wisst ihr, so ist es oft auch in unserem Leben. Wir sind eingestellt auf gewisse Dinge des Lebens. Und dann kommen wir zur Gemeinde und plötzlich hören wir Warnungen. Warnungen durch das Wort Gottes. Weil Gott uns von gewissen Schaden bewahren möchte. Er möchte uns aufklären. Pass auf, wenn die Situation in deinem Leben kommt, dann handle so und so. Das ist zu tun in erster Linie und danach das und dann dieses. Und wenn du so tust, hilfst du dir selbst und anderen. Verstehen wir, wir werden in der Gemeinde nicht nur erbaut, wir werden auch ermahnt. In der Gemeinde Gottes oder in der Gemeinde werden Kinder Gottes ermahnt, mit aller Demut und Sanftmut, Geduld, einander zu vertragen. Das ist fast wie eine Warnung. Und wenn du Klagen und Schaden hast, wenn dich jemand beleidigt hat, dann ermahnt uns Gottes Wort, handle nicht falsch. Das ist nur ein Beispiel von vielen, die geschehen oder passieren können. Und allgemein leben wir ja in einer Zeit, die in vielen Hinsichten besorgniserregend ist. Egal auf welchem Gebiet wir es betrachten, ob es politisch, wirtschaftlich, technisch, sozial, egal auf welchem Gebiet wir schauen, überall gibt es Gefahren, in die wir verstrickt mit eingezogen werden können. Und wir kommen zur Gemeinde und Gottes Wort warnt uns. Es ermahnt uns, handele nicht falsch. Mache es so. Richte deinen Blick anders aus. Gestalte dein Leben anders. Das ist das, was Gott uns sagt. Und wisst ihr, allgemein gesehen leben wir in einer Zeit, wo wirklich sehr viele besorgniserregende Geschehnisse um uns so ablaufen. Ich sprach mit einem Kollegen von mir und er erzählte über eins, das andere und dann sagte er, ach, weißt du, Alex, ich weiß es nicht, aber mir scheint, es wird in der nächsten Zeit irgendwas knallen. Irgendwas wird aber gewaltig knallen. Nur ein Problem haben wir. Wir wissen nicht was und wir wissen nicht wo und wann. Die Menschen sind Sie leben in Angst, in gewisser Spannung über etwas, was geschehen kann. Aber ihr Lieben, wovor wir als Kinder Gottes Angst haben sollen, sind nicht die Umstände unseres äußerlichen Lebens. Wir sollen davon Angst haben, unbesorgt und unvorbereitet einfach so vor uns hinzuleben. Davor sollen wir Angst haben. In Gleichgültigkeit zu verfallen, in gewisse Trägheit, in gewisse Lauheit. Das sind die Gefahren, vor denen wir als Kinder Gottes gewarnt werden. Und darum sagt uns Gottes Wort, Matthäus 24, darum seid auch ihr bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und Jesus sagt, darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Ach, liebe Kinder Gottes, liebe Gemeinde, lasst uns wachsam und nüchtern sein, dass wir nicht lau, träge, übereingenommen werden, abgelenkt werden, dass wir ausgerichtet werden können. Und wisst ihr, die Gemeinde, das ist die Institution, die Gott gebraucht, um uns zu warnen, um uns zu ermahnen. Und drittens, ihr Lieben, in der Gemeinde werden Kinder Gottes aber auch ermutigt. Nicht wahr? Für jedes Kind Gottes, das hier in dieser Welt lebt, gibt es sehr viele Dinge, die uns entmutigen und uns den Mut rauben. Diese Einflüsse der Welt, das in den Medien uns zur Verfügung gestellt wird, die vielen Informationen, die vielen Beschäftigungen mit diesen Dingen, die nehmen uns dermaßen in Anspruch. Und manchmal entmutigen sie uns im Gottdienen. Wir verlieren den Mut, Gott von ganzem Herzen treu nachzufolgen. Aber gerade in der Gemeinde, da wo Gott wohnt, da wo der Pfeiler der Gerechtigkeit steht, werden Kinder Gottes ermutigt in dem Dienst Gott gegenüber. Sie werden in dem Herrn gestärkt. Sie werden mit der Kraft, die aus dem Wort Gottes durch den Heiligen Geist strahlt, ermutigt, dem Herrn treu in allen Widerwärtigkeiten des Lebens nachzufolgen. Und da lesen wir solch ein wunderbares, ermutigendes Wort in Hebräer Kapitel 12, die ersten drei Verse. Hört mal, was der Schreiber dieses Briefes uns hier sagt. Also jedes Mal, wenn ich darauf treffe, ist es wie Balsam auf eine kranke Seele. Schaut, da ist es darum auch wir, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasst uns laufen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist. Und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte möge Freuden haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zu Rechten auf den Stuhl Gottes. Gedenket an den, der solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Versteht ihr? In der Gemeinde werden Kinder Gottes ermutigt, auf Jesus zu schauen, der all das, was ihm geschehen ist, an sich ergehen ließ. Und er duldete das Kreuz und ward gehorsam bis zum Tode. Und Gottes Wort ermutigt uns und sagt, dass wir so gesonnen sein sollen, wie Christus war. Ihr Lieben, im Aufblick auf den Herrn, auf seine Leiden und auf seinen Tod, sind wir als Kinder Gottes ermutigt. Wir werden ermutigt dadurch, dass wir wissen, wir haben es mit einem lebendigen Jesus zu tun, der auferstanden ist, der zu Rechten Gottes sitzt, der uns vertritt, der als Rechtsanwalt für uns eintritt. Und jede Angelegenheit, die eine Rechtsstreitigkeit mit den Versuchungen dieser Welt irgendwie in unserem Leben hochkocht, regelt er. Warum? Weil wir im Gebet ihm das darbringen können. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset euer Bitten und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden, vor dem Rechtsanwalt. Er kennt die Situation. Wir dürfen zu ihm kommen, ihm das darbringen, ihm sagen. Und er regelt die Angelegenheit als Rechtsanwalt für uns. Ist das nicht herrlich, ihr Lieben? Und das haben wir in der Gemeinde. Und viertens, in der Gemeinde werden Kinder Gottes ausgerichtet. Es gibt sehr vieles, was in dieser Welt uns einnimmt. Es gibt sehr vieles, was uns beeindruckt, was unsere Aufmerksamkeit fordert, unsere Interessen bindet. Aber in der Gemeinde werden Kinder Gottes immer wieder ausgerichtet. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen solltet Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Hier wird verkündigt durch die Kinder Gottes, wie wir ausgerichtet werden auf das Ziel. Schaut mal, ihr Lieben, wenn uns eine gewisse Sache einnimmt und die uns wichtig wird, was passiert? Sie steigt vor unsere Augen. Das Ziel ist dort und plötzlich gibt es irgendwas, das vor unseren Augen aufsteigt und wir beschäftigen uns damit. Je mehr uns diese Sache beschäftigt, desto stärker ist unser Blick auf diese Sache gerichtet. Und wisst ihr, je mehr wir es in den Sinn, in den Kopf und Augen und Herz nehmen, desto stärker verdeckt es das Ziel. Desto mehr verdeckt es das Ziel. Und was geschieht in der Gemeinde? Wir werden ermutigt, auf das Ziel ausgerichtet zu werden. Immer wieder das Nichtige zur Seite zu stellen und mit unseren Angelegenheiten im Gebet zu Christus zu kommen. Das geschieht nämlich in seiner Gemeinde. Das geschieht als Ausrichtung für uns. Zusammenfassend, ihr Lieben, wir haben gesehen, die Gemeinde ist das Haus Gottes, der Ort, wo Gott wohnt. Als zweites haben wir gesehen, die Gemeinde ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und als drittes haben wir gesehen, die Gemeinde ist eine Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist etwas, wo die Wahrheiten des Wortes Gottes den Kindern Gottes weitergegeben werden. Wie, ihr Lieben, wie? Erstens, die Kinder Gottes werden erbaut. Sie werden gebaut zu einem Haus Gottes. Zweitens, sie werden ermahnt und gewarnt. Drittens, sie werden ermutigt in ihrem Gott dienen. Und viertens, sie werden ausgerichtet, auf das Ziel gelenkt. Sag, liebes Kind Gottes, wie sehr liebst du deinen Heiland? Welch einen Wert hat für dich die Gemeinde, das Haus, wo Gott wohnt? Welch einen Wert stellt für dich die Gemeinde, die ein Pfeiler der Grundwahrheit ist, die Säule ist, die uns durch diese Welt ans Ziel führt, der wir folgen können? Wie sehr liebst du es, ein Teil der Gemeinde zu sein? Kannst du das hier bestätigen? Was ist dir die Gemeinde wert? Und prüfen kannst du es ganz einfach. Wenn du irgendwie verhindert bist, die Gemeinde als Ortsgemeinde zu besuchen und du einen Grund hast, wie leicht ist es dir, diesen Grund als Vorwand zu stellen, damit du abwesend bist? Das ist ein Prüfstein für uns. Das bezeugt den Grad deiner Liebe zur Gemeinde. Wie sehr brauchst du Jesus? Und wie sehr brauchst du die Ausrichtung? Wie sehr brauchst du die Ermutigung, die Ermahnung? Und wie sehr brauchst du die Erbauung in Christus? In Jesus Christus kannst du es finden. Und Gott gebe uns Gnade, dass unser Herz für seine Gemeinde schlägt. Dass wir seine Gemeinde, sein Haus, über alles lieben und über alles schätzen. Und sagen können, Herr, ich habe lieb die Städte dieses Hauses. Gott segne euch. Amen.